Genau, wir wollen miteinander über das Abendmahl nachdenken. Interessanterweise ist Abendmahl ja gar nicht ein biblischer Begriff. Wenn wir in die Bibel reingucken, wo da vom Abendmahl die Rede ist, dann sind es die Begriffe, die wir jetzt an der Wand sehen. Also Brotbrechen oder das Herrenmahl als ganz zentraler Begriff, der Tisch des Herrn oder auch nur einfach das Mahl. So finden wir es, wenn wir in die Konkordanz reingucken, und da finden wir ganz, ganz viele Aussagen dazu. Ich lese einen Text aus Lukas 22 von Vers 15 an. Eine der Beschreibungen, wie das Abendmahl eingesetzt worden ist. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich jetzt nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleich noch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der lädt die Sünder ein und isst mit ihnen. So hat man über Jesus geredet. Und wenn man das so gesagt hat, dann war das alles andere als ein Lob, sondern das war, dass man ihn in eine ganz negative Schublade hineingeschoben hat. Denn Tischgemeinschaft drückt im biblischen Zusammenhang enge Verbundenheit aus, Wertschätzung. Und wenn ihr dem mal nachgehen wollt, 2. Könige 25, da ist so eine ganz, ganz schöne Geschichte beschrieben. Der Joachim, der jüdische König, war in Gefangenschaft geraten und 37 Jahre gefangen gehalten worden. 37 Jahre richtig Elendes erlebt. Und nach 37 Jahren kam ein neuer König. Und dieser neue König hat ihn dann aus dem Gefängnis rausholen lassen und an seinen Tisch holen lassen und hat ihn immer mit seinen Speisen mitversorgt. Und das hat geheißen, der ist jetzt wieder rehabilitiert, der gehört mit dazu, er ist wertgeschätzt, ein Freundschafts- und Vertrauensverhältnis. Tischgemeinschaft hat im biblischen Sinn viel, viel mehr Bedeutung, wie wenn wir Kaffee trinken miteinander. Und wenn es heißt von Jesus, dass er mit Sündern am Tisch saß, dann war das ein Affront gegen die frommen Leute. Die haben ganz genau überlegt, von wem lassen sie sich einladen und zu wem gehen sie, wenn sie eine Einladung haben. Weil mit Sündern sitzt man nicht zusammen. Und Sünder und Zöllner, wissen wir, gell, von Jesus, das waren die beliebten Aufenthaltsorte für ihn. Ich bin so froh, dass Jesus keine Berührungsängste hatte, sondern dass Jesus wirklich zu denen gegangen ist, die ihn besonders gebraucht haben. Sünde, und das ist das Interessante im Neuen Testament, obwohl viele das so anders denken, obwohl es in vielen Filmen anders dargestellt wird, aber Sünde ist im Neuen Testament nicht das Hauptthema. Das Hauptthema im Neuen Testament ist, wie wir unsere Sünde loswerden. Und das ist ein ganz, ganz anderer Aspekt. Das ist so schön ausgedrückt in Lukas 15, also in dieser tollen Geschichte, wo Jesus erzählt hat, der Vater, der dem davongelaufen, der von den Schweinen kommt, dem die ganze Geschichte noch in den Kleidern steckt, dass er ihm entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt. Das Mastkalb wird geschlachtet und dann wird ein Fest gefeiert mit Musik und Tanz, wo gefeiert wird, dass die Gnade Gottes größer ist als alles. Und dann gibt es ja diesen interessanten Bericht, dass dann der zweite Sohn zurückkommt. Und er hört von weit her schon den Gesang und dann fragt er, was ist denn da passiert? Und als man ihm das erzählt, das ist so das Willkommensfest für den Davongelaufenen, für den, der bei den Schweinen gelandet war, dann schwillt ihm richtig der Kamm. Und er ist zornig. Und das Bewegende, der Vater geht ihm entgegen und versucht ihn, dass er doch mit zum Fest dazukommt. Jesus hat die Geschichte offen gelassen. Und ich hoffe immer, dass es letztendlich doch so ausgegangen ist, dass der selbstgerechte Kerle sich einladen ließ zum Fest der Freude. Weil darum geht's. Darum geht's beim Abendmahl, dass Gott uns einlädt zum Fest der Freude, dass wir miteinander feiern dürfen, dass er uns annimmt. Auf manchen Friedhofsuhren und auf dem Bild ist es die Uhr vom Rathaus in Leipzig und das finde ich super Überlegung, am Rathaus sowas anzubringen. Das ist die Inschrift Mors Certa, Hora Incerta. Also, der Tod kommt sicher, es ist nur nicht sicher, wann er kommt. Das ist bei uns auch so, oder? Das wissen wir. Der Tod kommt auf jeden Fall, aber wir wissen nicht, wann es kommt. Jetzt interessanterweise, bei Jesus war es anders. Von Jesus heißt, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ging zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte in der Welt waren, so liebt er sie bis ans Ende. Das ist in diesem bewegenden Bericht geschildert, als die Sonne aufging am Morgen über den Hügeln von Judäa, da hat noch keiner seiner Jünger dran gedacht, was sich da so alles noch abspielen würde. Sie waren beschäftigt mit der Frage, wie kriegen wir einen Saal, wo wir 13 miteinander das Passafest feiern können. 13 Personen noch einen Saal zu finden, so auf die Schnelle, das war fast unmöglich, weil die Stadt übervoll war von Festpilgern. Also der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der hat geschrieben, 70 nach Christus waren bei dem Passafest 3 Millionen Menschen in Jerusalem. Das ist unvorstellbar, wenn man die Stadt so vor Augen hat. Deswegen sind die Gebiete ausgedehnt worden, dass auch das Land drumherum noch heiliges Land war. Deswegen konnte Jesus mit seinen Jüngern dann auch in den Garten Gethsemane gehen. Sonst wäre das an diesem hohen Festtag überhaupt nicht möglich gewesen. Und deswegen die große Frage, wie kriegen wir überhaupt noch einen Saal? Denn Passa, das war im jüdischen Kalender das Hauptfest, der Höhepunkt des Jahres, diese große Erinnerung an das, was Gott getan hat, wo sie sich immer wieder vergegenwärtigen wollten. Gott hat uns aus der Sklavenherrschaft der Ägypter befreit, Gott hat uns in die Freiheit hineingesetzt und jetzt dürfen wir mit ihm leben. Diese dramatische Geschichte, die sich so aufgestapelt hat, gell, wo eine dieser Plagen nach dem anderen kam, immer noch ein bisschen mehr und am Schluss eben, wo die ganzen Erstgeburten der Ägypter ums Leben kamen. Und den Israeliten ist gesagt worden, sie sollen ein Lamm schlachten und mit dem Blut die Türen einschmieren, dass der Würgeengel dann vorbeigeht. Daher bekam dann Fest auch den Namen Pessach, heißt vorübergehen und verschont werden. Und das Interessante ist, gell, wenn wir Abendmahl feiern, dann hat es immer auch damit zu tun, dass wir es feiern dürfen, dass der Todesengel vorbeigeht und wir das Leben bei Gott haben. Sie sollten es nie mehr vergessen, was Gott an ihnen Großes getan hat. Deswegen hat Gott das Passafest gefeiert als ein Drandenkfest des Glaubens. Drandenkfest des Glaubens gegen die Vergesslichkeit. Und interessant, ich habe nichts gefunden. Ich glaube, es gibt kein anderes Fest, das so eine lange Geschichte hat bis heute wie das Passafest. 3400 Jahre, so Pi Daumen, wird dieses Fest gefeiert und erinnert dran an das große Tun Gottes. Also es gibt wahrscheinlich Feste, die weiter zurückliegen, aber die werden heute nicht mehr gefeiert. Und das finde ich so faszinierend, auch beim Abendmahl werden wir ja in diese große Geschichte mit hineingenommen. Das Fest, das mit der Opferung anfing, wo das Lamm geopfert worden ist, aber dann ab dem zweiten Tag hieß es das Fest der ungesäuerten Brote, weil eben nur diese Matzen gegessen werden durften. Die daran erinnern, wie das Ganze auf der Flucht geschah, wie alles so schnell gehen müsste. Matzen diese dünnen Brotscheiben ohne Sauerteig, ohne dass sie gehen konnten, die als das Brot des Elends bezeichnet werden. Zur Zeit Jesu war das Passafest wirklich das Hauptfest überhaupt, das zentrale Bestandteil des religiösen Lebens. Josephus, der hat beschrieben, dass 256.500 Lämmer geschlachtet worden sind. Das ist unvorstellbar, oder? 256.500 Lämmer geschlachtet worden. Das, für die, die sich biblisch so ein bisschen informieren wollen, ist auch mit der Grund, deshalb, oder so sagen viele der Ausleger, weshalb es überhaupt kein Problem ist, dass bei den ersten drei Evangelien so rauskommt, als ob das Passafest am Tag davor wäre und beim Johannes, dass es zur gleichen Zeit gefeiert wird, wo eben das Passalamm dann auch im Tempel geschlachtet wird, weil die davon ausgehen, so viele Tiere kann man gar nicht an einem Tag schlachten. Das ist überhaupt nicht möglich, dass sie viel früher schon angefangen haben, dieses Passafest zu feiern. Und interessant, wie Jesus nun diese Feier einläutet. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Das Bild ist ein sehr bekanntes Bild und wir haben es gefunden in Haigerloch. Da ist es in dieser einen Kirche ganz, ganz riesengroß. Also lohnt sich das mal anzugucken. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passalamm mal zu essen, bevor ich leiden muss. Und als Jesus das sagt, dann geht bei den Jüngern die Stimmung runter. Leiden war nie in ihrem Sinn. Aber mal ehrlich, bei uns ja auch nicht, oder? Also wer sehnt sich schon nach Leiden? Und Jesus hat sie zwar darauf vorbereitet, dreimal hat er es ihnen gesagt, dass sein Weg so ist, dass er leiden muss und am dritten Tage auferstehen wird, aber sie haben das verdrängt. Und es war ja auch so leicht zu verdrängen. Gell, diese großen Wunder, die sie erlebt haben, Speisung der 5000 und wie der Lazarus aus dem Grab herausgerufen worden ist und wie Blinde sehend gemacht worden sind. So viele großartige Geschichten, da kommt man das Schwere gern verdrücken. Und gerade eben hatten sie es noch erlebt, dieses große Gefeiertwerden Jesu, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn, wo ganz Jerusalem auf den Beinen war und das gefeiert hat. Die Jünger hatten sich auf ein Festessen eingestellt und jetzt ist plötzlich aus dem Festmahl eine Henkersmahlzeit geworden. Und dann geht die Stimmung wirklich runter. Vor allen Dingen, als Jesus dann noch dazu sagt, einer von euch wird mich verraten. Jetzt muss man sich das vorstellen, das sind Leute 3 Jahre miteinander unterwegs und die würden wirklich sagen, sie sind die besten der Freunde. Und Jesus sagt, einer von euch wird mich verleugnen und jeder einzelne von ihnen traut sich's zu. Tragisch, oder? Jeder traut sich's zu, Jesus zu verleugnen und die fragen, Herr, bin ich's? Und wenn wir ehrlich sind, ist das gar nicht so weit weg von uns. Bin ich's? Wie oft auch in unserem Leben. Dass Jesus mit seinen Jüngern das Fest feiert, war nichts Besonderes. Auch der Ablauf hat gestimmt, wie das Brot gebrochen worden ist, wie die Weinbecher weitergegeben worden ist. Alles in dieser Liturgie, die so vorgegeben war. Was anders war, waren die Worte, die gesprochen worden sind. Dass Jesus sagt, mein Leib und mein Blut und ich gebe es zur Erlösung, Vergebung der Sünden. Mich fasziniert das absolut, dieses Überlegen, wann dieses Abendmahl eingesetzt worden ist. In der Nacht, als er verraten war, heißt es. Also am Tiefpunkt, am dunkelsten Punkt ist das hellste Licht des Evangeliums deutlich. Als er verraten wurde, schenkt er sich selber hin. Und dann mit wem Jesus das erste Abendmahl gefeiert hat. Das ist für mich sowas von tröstlich. Guck mal, das waren doch alles durch die Bank keine Vorzeigeleute. Wer sich zutraut, Jesus zu verraten, und mit denen feiert er's. Und der eine geht ja dann wirklich hin, ihn zu verraten. Der eine verleugnet ihn. Und alle verlassen ihn. Und dann vor allen Dingen, was Jesus sagt. Für euch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Kirche in Engstlad wart. War da? Kirche Engstlad. Wer noch nicht war, dem empfehle ich es mal reinzugehen. Die haben ein tolles Bild im Altarraum. Also auf den ersten Blick eine ganz normale Kreuzigungsszene. So wie man sich das eben vorstellt, so wie es viele Bilder gibt. Aber das Besondere ist, die Kreuzigungsszene ist mitten in der Szenerie der Schwäbischen Alb. Also sind die Burgen im Hintergrund, die es damals noch viel mehr gegeben hat. Und die Botschaft ist so eindeutig. Also das, was am Kreuz geschehen ist, das gilt für uns, für die Leute von der Alb. Ich finde das so eine tolle Botschaft, das jedes Mal, wenn man dort ist, vor Augen zu haben. Ja, diese Botschaft gilt für uns. Das ist das, was Jesus sagt. Für euch. Ganz persönlich, Christi Leib für dich, Christi Blut für dich. Den frühen Christen ist vorgeworfen worden, dass sie Kannibalen seien. Das war eine der Unterstellungen, die man gemacht hat. Kannibalen, weil im Abendmahl eben es darum ging, Fleisch und Blut. Und die das nur von außen gehört hatten, die haben gesagt, ja okay, das sind Kannibalen. Da kommt jetzt das rein, was der Tobias gesagt hat. Also die Frage der Deutung, dass über dem Ganzen dieses göttliche Geheimnis liegt. Was wir nie auseinander definieren können, was viel theologische Literatur natürlich drüber gibt und sehr unterschiedliche Vorstellungen. Weil Jesus gibt ihnen das Brot und gibt das Wein und er sagt nur zwei Begriffe. Das, mein Leib. Das, mein Blut. Aber es ist offensichtlich, er gibt ihnen Brot und er gibt ihnen Wein. Das mein. Und dahinter ist das göttliche Geheimnis, was wir nie auflösen können. Dass Jesus sich selber verschenkt in diesen Zeichen von Brot und Wein und sich uns ganz zueignet. Im neuen Bund durch sein Blut. Jesus ist das Passahlamm des neuen Bundes. Das war dem Paulus ganz wichtig deutlich zu machen. Jesus ist das Passahlamm des neuen Bundes. Und interessant, das Rote Kreuz hat geworben oder wirbt auch heute noch mit diesem Slogan aus der Abendmahlsliturgie. Mein Blut für dich. Ich finde das so eine tolle Überlegung. Mein Blut für dich. Weil viele Menschen haben dringend schon Blutkonserven gebraucht, dass sie überleben konnten. Jetzt geht's wirklich um Rettung für ein Leben. Jetzt bei Jesus nochmal in ganz, ganz anderer Weise, nicht nur um jetzt das Überleben, es geht auch nicht nur um 420 Milliliter, die abgezapft werden, sondern dass er alles dran gibt, sich dran gibt für uns, dass wir heil werden können. So ist das Passahmahl, das Festmahl des alten Bundes zum Abendmahl, also zum Freudenmahl des neuen Bundes geworden. Das ist das Große, was damals an diesem Abend geschehen ist. Das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Im Abendmahl feiern wir die Liebe Jesu am Kreuz. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. So heißt immer noch beim großen Zapfenstreich oder wird es da immer noch gespielt. Und das finde ich so schön, das vor Augen zu halten. Martin Luther hat es mal so gesagt, das Sakrament ist wie der Nagel an der Wand, an dem der Glaube sich festmachen kann. Sakrament wie der Nagel an der Wand, an dem der Glaube sich festmachen kann. Tolles Bild, finde ich. So, und jetzt gucken wir so ein paar kleine Facetten an, was das Abendmahl ausmacht. Es ist auf jeden Fall das Mahl des Herrn. Das ist die große Überschrift über allen Untergedanken, die wir da jetzt so ganz kurz anstupsen. Es ist das Mahl des Herrn. Er ist der Gastgeber und der Tischherr. Er ist der Gabe, die Gabe und der Geber. Und er ist in Brot und Wein gegenwärtig. Als solches ist das Abendmahl das Mahl der Gemeinschaft. Abendmahl kann man eigentlich nicht allein feiern. Abendmahl ist das Mahl der Gemeinschaft, wo Gott uns mit anderen zusammen auf einer Ebene stellt. Nirgendwo sind wir so auf eine Ebene gestellt wie beim Abendmahl. Weil da kommt es auf überhaupt nichts an, als dass wir bedürftig sind seiner Gnade. Da sind die Unterschiede aufgehoben, wie lang schon einer Christ ist, wie klug er ist, wie reich er ist oder sonst was. Am Abendmahl gibt es nur Empfangende. Nur Leute, die von der Gnade Gottes leben. Schuldige werden da begnadigt, müde erquickt und hoffnungslose wieder aufgerichtet. So hat es unser früherer Landesbischof Sorg mal formuliert. Das Abendmahl ist das Mahl der Verkündigung. Jede Abendmahlsfeier bezeugt das Leiden und Sterben Jesu. Und in den Einsetzungsworten wird es so richtig nochmal deutlich und festgemacht. Im Mahl ist der auferhöhte Christus gegenwärtig. Interessant, es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Glaube bezeugt wird. Durch die Liebe, die wir leben. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, so ihr Liebe untereinander. Durch das Zeugnis des Wortes. Geht hin und bezeugt das Evangelium aller Kreatur. Und durch das Abendmahl. Wenn ihr es feiert, dann bezeugt ihr damit des Herrn Tod, bis er kommt. Also jede Abendmahlsfeier ist eine Zeugnisfeier. Ich fand es so interessant, jetzt beim Vorbereiten nochmal drauf zu stoßen, als die Apollo 11 gestartet worden ist, am 20. Juli 1969 schon. Da hat der Astronaut Buzz Aldrin die Erlaubnis erhalten, Brot und Wein mit auf den Mond mitzunehmen und Abendmahl zu feiern. Und das ist natürlich überall dann auch erzählt, beschrieben und gedeutet worden. Und ich habe gedacht, was für eine tolle Geschichte. Jetzt war es dem Mann wichtig, das Abendmahl da oben zu feiern. Und er hat es dann so schön beschrieben. Ich goss den Wein in den Kelch, den mir unsere Kirche geschenkt hatte. Bei einem Sechstel der Schwerkraft des Mondes kräuselte sich der Wein langsam und anmutig an der Seite des Kelches hinauf. Na, das Abendmahl gefeiert. Zum Zeugnis, was ganz viele Menschen mitbekommen haben, das wird auf dem Mond bezeugt, dass Jesus sich für uns in den Tod gegeben hat. Das Abendmahl ist das Mahl der Vergebung. Also nicht so, wie wir es erlebt haben, als wir als Konfirmanden zum ersten Mal zum Abendmahl gegangen sind. Dann sind die alten Jahrgänge noch mit uns zusammengestanden und haben gesagt, so, jetzt flucht noch mal richtig, hinterher ist ja alles weg. Nicht so. Das ist nicht ein Automatismus, wo Vergebung geschieht. Aber wo wir im Abendmahl das für uns hören dürfen, für dich vergossen, für dich gebrochen, da dürfen wir es glauben und annehmen. Martin Luther hat es im Katechismus so gesagt, denn darum fordert er mich auf zu essen und zu trinken, dass es mein sei und mir nütze als ein gewisses Pfand und Zeichen, ja dasselbe Gut, das für mich eingesetzt worden ist, gegen meine Sünde, den Tod und alles Unglück. Und dann ist das Mahl des Gedächtnisses. Jeder Abendmahlsfeier denken wir dran an das, was Jesus getan hat, aber noch viel mehr vergegenwärtigen wir uns. Ja, das ist wirklich geschehen, das ist Tatsache, das gilt für mich. Tut zu meinem Gedächtnis, dem ihr euch dran erinnert, das gilt dir. Du darfst für dich in Anspruch nehmen. Zeichen des Opfertodes Jesu. Und es ist das Mahl der Hoffnung. Jede Vorfeier ist letztendlich so ein kleines Vorfeiern für das, was im Himmel mal geschieht. Jesus hat gesagt, Er wird mit seinen Leuten wieder feiern in seinem Reich. Dann ohne alles Belastende, ohne alles Beschwerende, dann mit purer Festfreude, wenn wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Deswegen hat es bei der frühen Christenheit dazugehört, dieser jubelnde Ruf, Maranatha, ja, komm Herr Jesu, dieses Halleluja der alten Kirche. Und es ist das Mahl des Dankes und der Freude. Mir gefällt das alte Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist besiegelt im Abendmahl, Grund ewiger Freude, wenn überhaupt. Deswegen wird der Lobpreis gesprochen über den Worten. Deswegen wird der Lobpreis gesungen, wenn ihr diese Abendmahlstexte liest. Jesus nimmt die Sünder an. Das ist die eigentliche Botschaft. Und das Große ist, für dieses Annehmen gibt es kein Numerus Clausus. Da gibt es keine Zugangsvorgaben. Da kann jeder kommen. Deswegen heißt es in diesem Bibeltext ja auch nicht, jeder, also prüft ihr die anderen, ob sie auch würdig sind. Sondern im Bibeltext heißt, jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Und jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nicht, ob er moralisch würdig ist. Dann könnt keiner von uns zum Abendmahl. Sondern jeder prüfe sich selbst, wie er ist. Also, ob er dieses Geschenk, was Gott ihm macht, wirklich als dieses Geschenk annimmt. In den Zeichen von Brot und Wein wird es mir zugesagt, ganz persönlich. Essen zur Ehre Gottes. Martin Luther hat es so ausgedrückt, wer ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an dieses Wort für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Niemand ist so gut, dass er das Mahl des Herrn nicht nötig hätte. Und niemand ist so schlecht, dass er nicht zum Mahl des Herrn eingeladen wäre. Gott sei Dank. Ich habe ein eindrückliches Ereignis, könnte ich mal nochmal klicken, gehabt bei einer Skifreizeit. Ich habe viele Abendmahlsfeiern erlebt, aber bei der Skifreizeit wollten wir noch einen schönen Abschluss machen, tolle Skifreizeit direkt an der Herrenabfahrt in Wolkenstein. Und dann haben wir eine kleine Kapelle gefunden und haben gedacht, da machen wir so einen Fackellauf und gehen dahin und machen da schön einen Abschluss mit Abendmahl für die Freizeit. Haben wir uns erkundigt, ob wir in die Kapelle rein durften. Ja, alles okay. Als wir dann aber durch den Schnee da durchgestapft waren und ankamen, war die Kapelle zu und wir durften nicht rein. Und dann haben wir es draußen gefeiert. Und ist für mich so ein bisschen ein Bild geworden, ja. Wir dürfen es draußen vor der Tür auffeiern. Also, da müssen es jetzt nicht die heiligen Hallen oder sowas sein. Im nächsten Jahr haben wir uns gleich darauf eingestellt, wir kommen gar nicht rein, wir gehen zu dieser Kapelle und feiern dort das Abendmahl. Schön, alles vorbereitet gehabt, mit Kerzen und allem, sind da hingegangen. Und während wir das Abendmahl gefeiert haben, ist plötzlich um uns herum Unruhe geworden. Wir wussten erst gar nicht, was. Jetzt waren wir mit unserer Abendmahlsfeier in eine Übung der italienischen Armee reingekommen. Die sind um uns drumherum gerobbt und haben da ihre Spielchen gemacht. Und das ist für mich so ein Bild geworden. Gott lädt uns mitten im Gedöns dieser Welt ein zu sich. Bei ihm zur Ruhe zu kommen, bei ihm dieses Geschenk zu erleben, dass er uns annimmt, so wie wir sind. Deswegen ist das Abendmahl die große Denkhilfe. Denkhilfe gegen die Vergesslichkeit. Vergiss es nur nicht, dass er alles für dich getan hat. Es ist die Glaubenshilfe. Wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Wir dürfen Gnade beißen. Und die Lebenshilfe, die zum getrosten Leben aus der Geborgenheit des Glaubens ermutigt. So nehmen wir das Abendmahl als Brotzeit, im guten Sinn des Wortes. Geistliche Speise, so wird es mal beschrieben im 1. Korintherbrief, geistliche Speise für die irdische Wanderschaft, als Wegzehrung, als Stärkung auf dem Weg. Nochmal Martin Luther aus dem Katechismus, Darum ist es gegeben zur täglichen Weide und Fütterung, dass sich der Glaube erhole und stärke, dass er stets zunehme und fortfahre. Und dann lädt er Abendmahlstisch ein. Und Jesus sagt, ich will euch erquicken. Amen.